Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Wir dachten, wir machen mal einen Warm-Opener. Schreibt mal in die Kommis, wie geht's euch? Es ist ein verschlafener Wintermorgen, eine Woche vor Weihnachten. Wir sind in heimeliger Stimmung und finden uns heute hier zusammen für einen Podcast.
Yeah. Das Thema ist Entschleunigung, wirklich. So Leute, lehnt euch zurück.
Slow down,
kein
Leute.
Stress, so die Weihnachtsgeschenke, die braucht man auch dieses Jahr einfach nicht, Leute.
Schenkt euch Liebe statt Kommerz.
Ja, habt ihr auch schon die neue Meditations-App BetterHelp? Wir machen dafür Werbung, nein, Spaß.
Was?
Wir können einfach gemeinsam meditieren mit Filmthemen heute. Okay. Unter anderem reden wir über den neuen Knives Out-Film Wake Up Dead Man, den haben wir alle gesehen. Nein, den haben Lenny und ich
zwei Drittel gesehen.
Trotzdem werden wir darüber ein interessantes Gespräch führen.
Ja.
Außerdem möchten wir ein bisschen über das Leben von Rob Reiner sprechen und über unsere Lieblingsfilme von ihm. Und außerdem reden wir über die Starts der Woche. Unter anderem sind Weltraumschlümpfe zurück. ein Titel, den Lenny genannt hat, Tut mir leid, Säugling. Da bin ich auch gespannt, was das ist. Und natürlich die zweite Staffel mit dem hotten Ghoul, mein Highlight der Woche. Ich freue mich drauf.
Let's go.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich habe heute Morgen eine Headline gelesen und zwar, dass es in China gerade einen Hype gibt, was Giftschlangen angeht. Und zwar wegen dem neuen Zumania-Film. Da haben Lenny und ich ja schon auf dem Kanal drüber geredet in dem Podcast vorletzte Woche. Und ich weiß nicht, Marius, ob du den Plot kennst vom zweiten Zumania-Teil.
Tiere?
Ja, genau.
Ja, wow.
Sehr gut, Marius.
Danke.
Und es gibt da eben eine Figur, eine neue Figur. Und zwar ist das eine Schlange. Und die Medien in China waren jetzt, dass man sich keine Giftschlangen kaufen sollte, weil die nicht so sind wie im Film. Leute.
Surprise.
Das ist nicht Trockmann, der das spricht.
Nee, die ist auch nicht zum Kuscheln da, sondern sie ist, wie gesagt, giftig. Es gibt so eine bestimmte, glaube ich, Schlangenrasse, die dann jetzt gekauft wird, weil die so ähnlich aussieht wie im Film. Und da gibt es einen Hype und ja, krass, was so Filme alles auslösen können.
Ziemlich, ne? Ziemlich uncool.
Immer scheiße, wenn Filme Tierhypes auslösen.
100% finde ich scheiße, aber.
Jetzt kommt der Gesang. Gehen wir mal in eine Traumwelt,
Ja. rein, so, wo man Tiere halten darf und es denen auch richtig gefällt und Spaß macht, wenn die bei dir in deiner 30 Quadratmeter Wohnung chillen.
Hä, bei Tiger King sah das doch alles mega human aus.
Voll.
Was meinst du?
Finde ich auch. Nein, aber natürlich ist es verwerflich, aber ich finde trotzdem so, man hat doch als Kind immer so geträumt, boah, ich hätte gern wirklich einen Elefanten zu Hause bei mir. Benjamin Blümchen, Overload und so. Aber was wäre so das Traumtier, was ihr euch halten würdet, wenn das okay wäre, wenn es gehen würde?
Okay wäre. Boah, eigentlich relativ viel. Also ein Gepard wäre schon cool.
Aber was willst du mit dem machen?
Laufen gehen? Nee, keine Ahnung. Nein, also
sonst kann niemand mit mir mithalten.
Was willst du mit dem Tier machen, außer es artgerecht halten? Also, oder nicht halt, ja, Kusch. Mit dem Spielen.
Ich finde,
aber Gepard fand ich immer sehr cool. Und die machen dann so lustige Geräusche, sind ja gar nicht so katzenartig.
Ja,
das stimmt.
Geräusche? Kannst du mal nachmachen?
Warte, nein, ich guck mal gerade, ob ich das finde. Währenddessen kann jemand was hier
machen. Ich bin ja eher so ein Waldtier-Typ. Bei mir auf der Eins auf jeden Fall Bären.
Oh.
Ich liebe halt Bären und ich finde, ich bin der Meinung, die sehen halt viel zu flauschig aus und kuschelig, als dass sie gefährlich sind. Deswegen hätte ich gerne einen Bären als Freund und
da haben wir im Hintergrund gerade das Gepard. Ein bisschen Mountain Sea. Hört man das?
Okay, sehr gut.
Ach, sie sind so putzig.
Oh.
Oh Gott, sie sehen halt auch einfach aus wie Katzen, sorry.
Ja, es sind ja auch Katzen.
Ja.
Eben, aber wie große Kitties.
Wie macht ein Bär, gesehen hier?
Guckt euch Revenant an, keine Ahnung.
Ich glaube, da hört man eher Leonardo DiCaprio.
Ja.
Grunzen. Ähnlich
aber
gut.
Aber das heißt, du würdest einfach die ganze Zeit mit den Bären kuscheln wollen?
Ja, und
was für
auf
Bär?
Der 2, Braunbär.
Ein Grizzly?
Kein Grizzly, ein Braunbär.
Also ein bisschen kleiner.
Genau. Der osteuropäische Braunbär. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Bezeichnung ist. Aber auf der 2 wäre bei mir der Wolf. Mhm. Einfach, ne?
Klar, cool.
Schattenwölfe. Ich bin basic, Fantasy-Liebhaberin. Hätte ich schon gerne.
Das sind direkt so Wildtiere alles.
Mhm. Also, ganz im Gegensatz zum Geparden, der natürlich.
Nee, ich meine, bisher haben wir beide
ach so,
alle jetzt hier so sehr krasse Wildtiere gewählt. Jetzt kommt Lenny mit so einer kleinen Wüstenrennmaus.
Nee, oder sowas. Also ich liebe Igel. Ich hätte einfach einen Igel. Es ist wirklich so. Das Ding ist, ich habe auch zu Weihnachten mal eine Igelpatenschaft von den Wilhelmsdorfern Stachelrittern bekommen.
Stachelritter.
Folgt ihnen auf Insta, die engagieren sich für Igel. Und denen auf Insta zu folgen, ist manchmal wie russisch Roulette. Weil entweder posten sie, wir haben gerade Igel Jakob aufgenommen. Oder, leider hat uns Isolde verlassen und ist in den Igelhimmel gegangen. Und es ist russisch Roulette. Wenn du Insta aufmachst, entweder ist ein Igel tot oder die haben einen aufgenommen.
Generell aber Insta aufmachen einfach russische Roulette. Du weißt 100%. Nie, was die erste Nachricht ist, die dir morgens reingeflogen kommt. Deswegen, sehr sweet mit den Igeln, finde ich. Ich hatte mal sogar einen Igel, beziehungsweise wir haben halt einen gefunden im Garten, dann haben wir den so aufgepäppelt, weil der so unterernährt war. Der hieß Archibald.
Gut wäre ein Eichhörnchen.
Und Eichhörnchen, das ist so, ich wohne jetzt in einer alten Wohnung.
Ja. das hört sich total creepy an. Aber das
hört sich übelst creepy an. Als ob ich da auch schon vorher irgendwie so heimlich in den Wänden gewohnt habe.
Da kannst du viele beobachten, ne?
Das sind The Boy.
Ja.
Lenny, komm aus den Zwischenräumen raus.
Aber das Ding ist, auf dem Balkon ist ja dieser Blumenkübel. Und da.
Ja.
Sorry, das Wort Blumenkübel finde ich einfach lustig.
Der ist fest verbaut da.
Genau, der ist fest verbaut. Und da versteckt das Eichhörnchen immer Walnüsse. Ja. Ich habe jetzt nämlich noch so auf den letzten Metern, mich werden jetzt bestimmt so ein paar Gartenprofis shaden, aber ich habe jetzt so Anfang Dezember habe ich noch Narzissen und Tulpen eingepflanzt für nächstes Jahr.
Was für eine rühmige Ramme dazu.
es ist spät, ich weiß, aber es hat noch nicht gefrostet. Und auf jeden Fall habe ich da, als ich den Blumenkübel da umgegraben habe, und so habe ich so mindestens 10 Walnüsse gefunden. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil das ist ja der Wintervorrat von diesem Eichhörnchen. Und jetzt habe ich dann so noch extra so einen Topf daneben gestellt mit Erde und dann die Walnüsse da wieder rein. Ich hoffe, dass es okay ist.
Das Krasse
ich habe schon das Gefühl, dass es wichtig ist, dass sie verbuddelt sind.
Nein, ich habe die auch verbuddelt.
Hast du die in so ein Glas getan?
Die vergessen doch die Hälfte.
Nein, so ein Topf. Okay, okay. Und da habe ich dann Erde rein und dann wieder die Walnüsse da rein.
Ja, dann wird das schon gut sein.
Das Krasse ist, wenn man bei dir hinten aus dem Fenster guckt, da ist ein Haus und das ist halt so eine, wie es in Köln ist, Mehrfamilienhaus, ist relativ hoch. Und da habe ich mal so ein Eichhörnchen gesehen, das ist die nackte Wand da hochgelaufen. Also die können diese raue, hat mich so ein bisschen an Dracula erinnert, also Bram Stokers Dracula.
Oh ja, stimmt.
Wenn er auch die Wand da hochläuft, auch Vampir-Eichhörnchen.
Mein Freund denkt, dass er Eichhörnchen anlocken kann. Und zwar mit dieser Bewegung. Hast du schon mal gehört?
Podcast. Das ist,
also, ach so, ja. Alle, die zuhören, zugucken. So eine Waveform. So man mit den Händen einfach so eine Waveform zu machen.
Wie kommt der auf die
und
Idee?
Und ich weiß es
hat
nicht.
Hat ja so viele
der
Walnüsse
hat recherchiert, aber es führt dann schon manchmal dazu, dass wenn wir in so Parks oder so Friedhöfen unterwegs sind, was sehr relativ häufig in unserer Freizeit passiert.
Das hört sich auch eigentlich heute ein ganz creepiger Podcast.
Und dann hockt er sich hin und macht dann diese Bewegung. Gar nicht weird, gar nicht
aber
weird, vor allem wenn Kinder in der Nähe sind.
Aber distanzierst du dich
dann
so ein bisschen von ihm?
Nee, ich will ja schon auch was davon haben, wenn Eichhörnchen dann kommen. Und es hat ein, zweimal schon funktioniert, dass sie so ein bisschen fasziniert waren. Okay. Vielleicht waren sie auch so, was macht dieser weirde Mann da?
Ja, Mitleid.
Ja, wahrscheinlich. Es ist aber noch nicht zu einem Eichhörnchen Kontakt gekommen, vor meinen Augen. Er meinte, dass es mal geklappt hätte. Aber da war ich natürlich nicht dabei.
Ja, aber was passiert dann? Erwidert dann das Eichhörnchen die gleiche Bewegung? Man das auch mit ihrem Ärmchen dann so?
Oh, das
ist so wie bei Wicked mit Alphaba und Glinda. Ich glaube, die kommen dann einfach zu dir. Dann kannst du, wenn du ganz schlau bist und Nüsse dabei hast, die dir aus der Hand fressen lassen.
Ist das nicht in London so, im Hyde Park oder sowas? Da sind ja auch ganz viele Eichhörnchen, die dann dir nachgelaufen kommen, sogar richtig penetrant werden, weil die Futter wollen.
Ich wünsche mir
so Gangster.
In Köln, die sind noch nicht so. Die sind, aber die kommen wirklich auch schon sehr nah auf den Balkon gucken immer. Also.
Ja.
Mhm.
Ah, okay.
Ja.
Gut. Ich hoffe, dass meine Eichhörnchen gut durch den Winter kommen. Ich sag's, wie es ist.
Doch bestimmt.
Womit ihr gut durch den Winter kommt, ist ein Netflix-Film. Der dritte Teil der Knives Out-Reihe. Wake Up Deadman. Und Marius, du hast noch keinen einzigen Knives Out-Film gesehen.
Richtig, das habe ich dir letztens irgendwann.
Das ist.
Surprise, so im Gang ins Kino, glaube ich, gesagt. So, übrigens, Fun Fact, ich habe noch keinen einzigen Knives
Out
gesehen.
Eine Koryphäe. Was verbindest du mit den Knives Out-Filmen?
Obwohl Daniel Craig irgendwie und es soll sehr gut sein. Es ist ein bisschen aufsparen. Mhm. So, es steht nicht ganz weit vorne auf meiner Watchlist, aber ich so, alle Leute sagen, es ist gut. Natürlich, Rian Johnson ist bei mir so ein bisschen durchgefallen wegen Star Wars, aber ich habe damals gesagt, alleine kann er sehr gute Filme machen.
Mhm.
Nur nicht Star Wars, aber die Diskussion lassen wir mal. Mhm. Deswegen, es steht auch auf meiner Watchlist und ich bin immer erstaunt, dass dann immer weiter Filme kommen, weil gefühlt ist Knives Out nicht so alt und es droppt irgendwie immer weiter Filme und keiner beschwert sich und deswegen denke ich so,
Eine Beschwerde ist wirklich eher weniger, würde ich sagen. Ja. Aber bist du dann auch gar kein Whodunit-Fan? Oder?
Doch, eigentlich schon. Ich mag das eigentlich. Das hat das nicht so ein bisschen so, so klassische
Crazy-Wipes?
Ja, genau.
Ja, würde ich schon sagen. Ist auf jeden Fall der, also man fragt sich, wer hat's getan? Auf Deutsch.
Wer tat es?
Und es ist so ein typische Mörder-Mystery. Und ich habe auch tatsächlich den zweiten Teil jetzt, ich glaube, erst vor einem Jahr nachgeholt. Das ist ja dieser Corona-Film gewesen, Glass Onion. Und da habe ich nochmal gemerkt, wie sehr der zeitlich gebunden war. Also, dass es auf jeden Fall komisch gewirkt hat, den ein Jahr oder zwei Jahre nach Release-Datum zu schauen. Aber also jetzt.
Warum? Was ist da? Was macht den zum Corona-Film? Sie sind alle nur vor ihrem Bildschirm.
Was du wissen musst über die Knives Out-Filme, sie sind voll mit so Meta-Kommentaren, auch gesellschaftlichen Kommentaren, politischen Kommentaren zu der Zeit. Und gerade Knives Glass Onion spielt sehr viel mit so diesen Talking Points von Corona. Also es spielt auch, Leute tragen mit unter Maske. Es geht dann auch um so einen etwas shady Millionär, der in einem riesigen Glashaus wohnt. Ach, und
das
sowas.
Ist die Glass Onion?
Mhm. Genau. Okay. Und ich weiß nicht, Lenny, was gibt's noch? Es gibt so auf der Dialogebene so mehrere Gags, die so krass gealtert sind.
Ah, okay.
Ich glaube, das beste Ding ist halt einfach, dass Benoit Blanc, also Daniel Craig, in seiner Badewanne Among Us spielt.
Stimmt. So, oh mein Gott, das ist ein gutes Beispiel.
So, ich glaube, das ist so das krasseste Corona-Ding ever. Aber ja, du hast auf jeden Fall, also ich würde sagen, auch wenn Glass Onion so natürlich so ein bisschen dated ist, finde ich den auch immer noch sehr gut, obwohl der von vielen auch so eher als das schwächste Teil betitelt wird. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall wahnsinnig lustig. Und ich finde, das haben irgendwie auch alle drei Filme so gemeinsam, dass sie auf jeden Fall unterschiedlichen Humor auch haben, der sich dann irgendwie in sehr vielen Ebenen zeigt. Und Teil 2 ist, glaube ich, auf jeden Fall der silligste Film von allen. Aber ich finde trotzdem auch sehenswert. Und jetzt halt Wake Up Dead Man ist draußen. Worum geht's denn da diesmal? Was ist passiert? Wer wurde ermordet?
Okay. Marius werden wir jetzt hier mit einbeziehen und euch da draußen, falls ihr Wake Up Dead Man noch nicht gesehen habt. Aber der Film ist ja jetzt auch schon eine Woche draußen, deswegen.
Wir werden auf jeden Fall nicht spoilern. Also wir werden nicht sagen, wer was getan
nein,
hat.
Nein, natürlich nicht. Gut, mein Gott, nicht. Dann spoilen wir ja den ganzen Film und den Spaß. In einer kleinen Gemeinde in den USA stirbt ein Priester während der Messe. Und sein Nachfolger, gespielt von Josh O'Connor, ein junger, heißer Pfarrer, wird dafür verantwortlich gemacht. Und er behauptet, er sei unschuldig. Und da wird natürlich wieder der Privatdetektiv Benoit Blanc, den wir ja schon aus den zwei Folgen vorherigen Filmen kennen, eingeschaltet. Er muss seine Unschuld beweisen. Mhm. Und wie die Beschreibung schon verrät, geht es in dem Film sehr viel um Religion und Glauben. Und ich finde, also der Film hat mir erstmal sehr gut gefallen. Und zusätzlich finde ich, ist das eine krasse Abhandlung über Religion und auch so verletzende Narrativen innerhalb der Kirche. Mhm. Und was man aber trotzdem Gutes an so Gemeinschaft und ja, irgendwie so einem höheren Sinn finden kann. Und das fand ich so krass, weil ich das nicht von einem Knives-Out-Film erwartet hätte, der random an irgendeinem Freitag auf Netflix startet. Wie ging's dir, Lenny?
Ich finde, ich habe ihn ja zum Glück im Kino sehen können. Und ich finde, der sieht vor allem wahnsinnig gut aus. Also ich finde, das ist nochmal so ein Upgrade zu Teil 1 und Teil 2, dass der wirklich auch toll aussieht und man ihn eigentlich wirklich im Kino schauen sollte. Man merkt so, das ist eigentlich wirklich ein Film, der fürs Kino gemacht ist und dann eben auf Netflix noch weiter entwertet wird. Und ich finde es toll. Es ist wirklich richtig witzig und halt sehr viele politische Kommentare werden noch mit eingesträubt und halt eben mit diesem Kirchenbild finde ich auch sehr interessant. Ich finde den Soundtrack toll und heute ist ja auch irgendwie heute Morgen oder gestern ist diese Oscar-Shortlist rausgekommen für so einzelne Kategorien, welche Filme da so in Frage kommen für die Nominierung. Und auch Wake Up Dead Man ist für den Soundtrack drin und das ist ja der Bruder von Rian Johnson macht das, hier Nathan Johnson. Und ich finde den Soundtrack, das ist so perfekt Whodunit-mäßig, es ist so Mystery, es ist so alles, ich lieb's. Ich lieb's, Wake Up Dead Man, fand ich toll.
Sehr cool.
Du musst dir vorstellen, das spielt auch alles in so einer Waldregion und es ist so ein verschlafenes Dorf und die sind da komplett reingegangen mit der Atmosphäre. Also es ist alles so, als wäre es so ein Ethel Cain-Song, falls irgendwer Ethel Cain kennt. Es ist so folky und ich finde von der Atmosphäre und dem Setting ist das der Film, der mir auch am besten gefallen hat aus der Reihe. Ich finde, um jetzt ein bisschen auch Kritik zu äußern, dass das Mystery-Element für mich in Wake Up Dead Man nicht so stark war, wie zum Beispiel Knives Out, also den ersten Film. Einfach weil man dann doch die Auflösung sehr früh merkt oder so erraten kann. Und das finde ich immer schade, obwohl man auch den Punkt machen kann, dass es bei Wake Up Dead Man um was anderes geht. Und zwar diesen Religionsaspekt. Und da macht der Film auch keinen Hehl draus. Von daher streite ich mich da auch gerne mit Leuten drüber. Ich finde schon, dass man den größten Teil der Handlung aber natürlich mitfiebert und dann doch vielleicht am Ende so ein enttäuschendes Gefühl erzeugt wird, weil man denkt, ach, es ist doch so, wie man am Anfang dachte.
Mhm. Ja, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, also ich gehe da 100% mit. Ich finde auch Knives Out hat so diese besseren Mystery-Vibe. Vor allem, weil man da auch, glaube ich, so die Verdächtigen alle ein bisschen mehr kennenlernt und man dann auch dann denkt, okay, gut, der hat voll die guten Motive, die hat aber auch richtig gute Motive. Und dann beginnt das Rätselraten auch ein bisschen mehr und wirklich so, alle haben perfekte Absichten. Und hier lernt man die ganzen Verdächtigen auch nicht so richtig kennen. Also die sind alle wirklich so mehr Karikaturen. Ich meine, sind sie auch in den anderen Filmen gewesen. Aber hier haben die halt nicht so eine krasse Hintergrundgeschichte. Und es wird einfach nicht so viel Zeit mit denen verbracht. Und ich glaube, daran liegt es dann auch eben so ein bisschen, dass man nicht so richtig mitraten kann und dass es dann vielleicht für einige so sehr offensichtlich ist, wer es war. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es so sehr viel Spaß macht und ich finde auch die Figurenkonstellation eigentlich sehr interessant, denn es geht ja eigentlich sehr viel um diesen jungen Pfarrer, der wirklich seine Unschuld beweisen möchte und der ist eigentlich die Hauptfigur, also Benoit Blanc ist wirklich mehr so an den Rand gestellt und kommt mal immer wieder so da rein und hilft ihm und ich finde, Josh O'Connor macht da wirklich einen fantastischen Job.
Er ist halt so ein ehemaliger Boxer, das kann man glaube ich sagen, der zum
Wie im Pfarrer Exorzisten.
Wurde. Ey, vielleicht.
Und er hat auch so ein Nackentattoo, was so hervorblitzt. Also die haben schon versucht, ihn extra hot zu machen. Bestimmt, weil auch Andrew Scott mitspielt, der ja bei Fleabag auch den Hot Priest in die Geschichte eingegangen ist als der Hot Priest.
Hast du so ein Ding mit einem Hotten Priest?
Wer nicht? Also ich muss sagen, ich sehe da im Internet den Ansturm, der wilde Mob, der hinter Josh O'Connor gerade her ist.
Aber ich dachte, hinter dem Papst.
Nein, es ist schon.
Er ist der heißeste Papst gewesen.
Oh Gott, das beantworte ich nicht. Sonst komme ich in die Hölle. Ich finde, unabhängig jetzt davon, dass ich Josh O'Connor cool finde, macht er die Sache wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, dass er für mich auch die vollumfänglichste Figur in allen drei Knives Out-Filmen ist. Normalerweise sind ja die Knives Out-Figuren krasse Archetypen oder Karikaturen. Typisch auch mit dem Genre geht das ja auch einher. Aber dieser Pfarrer, habe ich das Gefühl, der hatte so die meiste so Figurenentwicklung und auch so wirkliche Hürden und ich weiß nicht, so dieser Konflikt von ihm und auch so diese Glaubensfrage oder dieser Zweifel, der sich dann bei ihm auch so einnistet, das ist ein bisschen wie bei Konklave oder sowas, finde ich auch, das wird so krass gut transportiert und das hat mich auf vielen Ebenen berührt und so wie ich das auch im Internet lese, hat es auch, ob man jetzt atheistisch ist oder irgendwie religiös aufgewachsen ist oder an Gott glaubt oder sowas, es ist so in der ganz breiten Fläche an Leuten hat dieser Film Anklang gefunden. Mhm. Deswegen, ja.
Und schreibe ich so, gebe ich nochmal einen Stempel drauf. Und ich finde es irgendwie so sehr interessant, wie halt diese Figur Benoit Blanc irgendwie in allen drei Filmen so in Erscheinung tritt. Zum ersten Teil war ja so diese hohe Instanz, die halt hinzugefügt wurde, der halt alles weiß und diesen Fall ermitteln kann. Im zweiten Teil war er irgendwie so eigentlich der Protagonist des Films. Und jetzt ist er halt wirklich so eine Randfigur, die ab und an mal so reingekarrt wird. Und das finde ich eigentlich so sehr interessant, dass das so in allen drei Filmen variiert und dass er nicht irgendwie immer so die Hauptfigur ist. Finde ich toll. Und ich freue mich, also wirklich, gib mir noch so 10 von diesen Filmen. Ich kann,
soll da noch was kommen?
Also es wird Knives Out 4 geben. Ryan Johnson hat aber auch jetzt gesagt, er will erstmal noch einen anderen Film auf jeden Fall machen, einen anderen Original-Film, bevor er nochmal irgendwie einen Knives Out-Film macht. Aber er hat auf jeden Fall schon Ideen, hat er gesagt.
Cool. Ey, bitte das nächste Mal ohne Mila Kunis. Das war auch noch bei mir ein Minuspunkt in diesem Film, weil die einzige Figur, die wirklich rausfällt aus diesem verschlafenen Dorf, ist Mila Kunis, die Sheriff spielt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich finde, ihre Rolle habe ich ihr gar nicht abgekauft und sie hat auch so sehr underperformed im Gegensatz zum Rest des Casts. Also Josh Brolin ist ja mitunter dabei, Jeremy Renner, Glenn Close, Andrew Scott. Und ja, deswegen, das ist so der kleine, das kleine Manko für mich. Aber ich will mich jetzt auch nicht so auf sie einschießen. Aber bei ihrem Schauspiel habe ich die ganze Zeit so gedacht, boah, okay, irgendwie passt du da für mich gerade gar nicht so rein oder ich weiß gar nicht, was du für eine Figur bist. Ja, da sind wir wieder bei den unterentwickelten Figuren. Aber trotzdem, ich bin auch ganz komplett überzeugt, dass dieses Knives-Out-Konzept so krass gut wandelbar ist und dadurch einem so viele Themen und so spannende Plots sich daraus ergeben können. Deswegen in der Zukunft hoffe ich auch, dass es mehr gibt.
Ja. Ich suche ja noch nach, was ich dieses Jahr an Weihnachten schaue. Boah, das ist, ich glaube, diese drei Filme, das könnte ja eigentlich gut passen.
Also boah, das wäre komplett.
Das wäre strong. Also ich finde, das ist so eine sehr mummelige.
Ich weiß, passt irgendwie zu. Also ich weiß nicht warum, aber dieses Whodunit-Ding.
Ja.
Passt irgendwie zu Weihnachten.
Ist eigentlich wirklich perfekt für Weihnachten. Ja. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Wenn du nur für einen Zeit hast, dann guck Wake Up Dead Man.
Ja, ein bisschen Urlaub, ne? Also.
Ja, mach das mal. Ich habe auch mal hier überlegt, ich habe immer so aufgeschrieben, make your own Knives Out, dass man mal so überlegt, so was der nächste sein könnte. Ich habe mal so ein bisschen rumexperimentiert, was ich mir wünschen würde für den nächsten Knives Out Film. Und ich bin Verfechter davon. Das ist ein riesiger Fanwunsch und ich teile diesen Fanwunsch, dass es einen Knives Out Film geben wird, in dem Benoit Blanc immer noch von Daniel Craig gespielt wird, aber alle anderen sind Muppets. So einfach nach dem, also wirklich so wie Muppets eine Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich will das. Und irgendwie habe ich auch ein Gefühl, dass das alle anderen wollen. Daniel Craig hat gesagt, dass er das auch toll finden würde. Und ich habe mir mal auch so fürs Setting überlegt, wo das Ganze stattfindet. In einer 3D-Laser-Minigolfhalle. Es ist nämlich so, dass es so ein so ein Firmen-Event gibt und dann geht es und dann stirbt jemand während dieses Firmen-Events.
Auch mit so einem Golfball im Mund oder?
Ja, und dann denken alle, wer hat ihn umgebracht? Wer hat
da eingelocht?
Genau, wer hat da eingelocht? Aber das Ding ist halt einfach. Ich spoilere jetzt schon mal meinen eigenen Film, es tut mir sehr leid. Es kommt raus, dass er einfach gestolpert ist, weil diese scheiß Minigolf-Hallen einfach wirklich so absolut kacke sind und man sich einfach ich bin da schon gefühlt fünfmal gestorben drin. So, es ist eigentlich nur ein Film gegen 3D-Minigolf-Laser-Minigolf-Hallen. Wow. Es tut mir leid.
Bin ich stark. Das ist auch unsere Weihnachtsfeier ein bisschen, ne? Nee.
Was?
Ja. Sag ich jetzt nicht. Ich fände auch mal cool, wenn Knives Out in einer Schneelandschaft stattfindet. Mm. Finde ich sowieso cool, weil.
Danach, Wake Up Dead Man, Wake Up Snowman.
Genau. Und es war dann der böse Schneemann. Nee, aber ich fände, Schnee ist halt immer direkt mysteriös. Da kann man auch schlecht seine Spuren verwischen.
Und Blut und Schnee passt immer gut zusammen.
Ja. Eben, wie bei Shining, Anatomie eines Falls. So nennt die geilen Filme, die alle im Schnee spielen. Fargo. Und das hätte ich gerne. Und ja, Verbrechen habe ich mir noch nicht überlegt, aber füllt das hier einfach mit irgendeinem, ich weiß nicht, so eine Eifersuchtstat oder sowas. Aber dann ist es doch ganz anders. Ich finde immer, wenn da so Liebeleien zum Beispiel mit im Spiel sind, da bin ich immer hooked.
Mein erster Gedanke war, aber das, glaube ich, baut man lieber nicht an. Jemand ist von einem Schneemobil überrollt worden.
Oh, und dann Jeremy Renner, Carsten, schwierig.
Das auch, ja, das stimmt. Aber ich habe letztens auf einer Seite, es gibt so einen Fall, dass so die schlimmsten Tode, und das muss eines der schlimmsten Sachen sein, weil jemand ist wirklich mal unter so einen Schneeflug geraten. Und die haben dann so gesagt, was alles mit seinem Körper passiert ist, weil der wird so richtig zerquetscht, zermalen und alle Knochen brechen. Es ist ganz schlimm und es ist ein totaler Break gerade in diesem cozy Podcast. Aber ich sage, don't do this.
Ja, das klingt ganz schrecklich. Ja. Oder es ist so eine Verfilmung von dem Gwyneth Paltrow Musical und es geht einfach darum, dass jemand ineinander gefahren ist mit irgendwem beim Skifahren. Dachte,
jemand verkauft komische Kerzen.
Achso.
Das kann Tod durch die Kerze.
Ich wäre dafür, dass...
Boah, das ist die Lösung. In der Kerze war irgendwas drin und dann ist
Storm Ober. Ich fände das funny.
Brennt der
eine Metaebene mit Gwyneth Paltrow im Cast, 10 von 10.
Ich fände es fantastisch, aber ich glaube, es könnte auch so ein simples Szenario sein, wo man einfach so ein Ferienwochenende mit so einer Freundesgruppe macht und oftmals entstehen da auch ein paar Streitereien und ich glaube, die können auch ausarten und dann
so ein bisschen Last Christmas Video war.
Oh, stark. Mhm.
Und man ist dann so eingeschneit und kommt nicht aus der Hütte
raus. Der Klassiker.
Ja. So, aber wie kommt bei
Und jemand ein? Findet ein komisches Buch im Keller.
Benoit Blanc ist auch im Urlaub.
So per Zoom und ist er einfach dazu geschaltet.
Und spielt Among Us. Nee, ich fände es gut, wenn er so auch mal Urlaub macht, weil er hat endlich mal Ferien. Und er will auch einfach mal entspannen. Aber und so der hat ja auch einen guten Geschmack, der Mann. Das sieht man ja auch an seinen Klamotten. Und deswegen würde er sich auch was Schickes leisten können. Also es ist ja auch mit einer reichen Kritik, wenn wir da in die Skiregion fahren. Und ne, Klimawandel und so wird da auch noch abgehandelt. Und er ist dann in der Hütte nebenan und kriegt das dann nämlich mit, dass dann da ein Mord passiert. Jetzt das ist ja auch noch nie richtig
in Espen gewesen. Oder sowas.
Und der Soundtrack ist dann halt einfach DJ Ötzi.
Oh Gott.
Oder DJ Bobo, die besten DJs. Oder?
Die machen sich einfach zusammengeschlossen. Gibt es ein DJ Ötzi, DJ Bobo Feature?
Noch nicht.
Stimmt, oder?
Ich weiß
das würde die Welt
Also das Ding ist halt auch einfach, ich kenne mich mit der Diskografie von beiden nicht aus. Also
Ein Stern, der deinen Namen
ja, sorry, aber das, also, das
oh mein
ist
Gott. Ey, ey, baby.
Aber Didi Bo passt mir zu dem Spirit heute, weil der ist ja mehr so Peace, Weltfrieden und
oh, ja, und du hast eine ähnliche Unity. Mütze an wie Didi Ötzi.
Was? Oh mein Gott.
Nur nicht ein Weiß.
Nein. Ja, ja. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es noch mehrere Knives Out Filme geben wird.
Was wäre denn dein Szenario, Marius?
Ich dachte vielleicht irgendwas in Frankreich oder sowas. Also wo er gerade irgendwie auf Europa-Tour ist, weil er sich erholen will, Europa-Tour-Urlaub, weil er sich erholen will von seinen Fällen, ohne dass ich viel kenne. Und dann so Mord auf der Seine oder sowas. So einem Touristenschiff oder sowas.
Also Tod
so auf dem Nil in Paris, auf der Seine. Auf so einem Touristendampfer.
Aber ohne Gal Gadot.
Ja, bitte.
Aber wenn ihr gar nichts mit Wake Up Dead Man und Knives anfangen könnt, dann haben wir auch noch ein paar andere Filme für euch, die diese Woche starten.
Starts der Woche.
Ja, das war das Crossover von, oh Gott, das wird jetzt richtig schlecht, von Pokémon Avatar, Fire and Ash.
Oh.
Nein, das ist wirklich schlecht. Nein, der dritte Teil von Avatar ist in den Kinos angelaufen, jetzt oder am 17. Doch heute, wenn wir aufnehmen, startet er in den Kinos. Und ihr beiden hattet die große Ehre, diesen Film in der Pressevorführung zu gucken. Und Spoiler, wir haben im Team einen großen Avatar-Fan und der hat den Film auch schon gesehen und der war gar nicht begeistert. Aber wie sieht's mit euch aus? Avatar 3, ist das euer Ding? Ist das der beste Avatar der Zeiten? Ist Feuer das coolste Element in dieser Welt?
Ja, Feuer ist das coolste Element. Aber Avatar Fire and Ash ist nicht der coolste Film. Dazu muss ich sagen, ich
Feuer und Arsch, eher.
Generell nicht so der riesen Avatar-Fan. Den ersten Teil fand ich damals gut. Ich war aber auch 12. oder 11 sogar. Und ich war damals sehr beeindruckt von den Visuals und auch der erste Teil hatte für mich auch noch den die einnehmendste Handlung und der zweite Teil war für mich dann schon eine Kopie vom ersten. Und der dritte schließt sich an diesen Impuls an, weil es ist wieder eine Kopie vom zweiten Film. Und für mich war das kein guter Film. Also ich muss sagen, dass der, obwohl er visuell wieder beeindruckend ist und James Cameron da wieder alles gegeben hat, inszenatorisch und auch was die Welt angeht, da wird auch nochmal neue Wesen zum Beispiel etabliert. Also es geht ja auch immer um eine ökologische Botschaft in der Filmreihe. Und es gab sogar ein, zwei Storylines, was mit den Figuren gemacht wurde, gerade von der Mutter, Zoe Saldana, macht das super wieder mal in diesem Film, die ich spannend fand, aber es wird alles wieder am Ende zunichte gemacht, in einem affirmativen Ende, wo alles dann wieder auf Null gedreht wird und also wirklich die grobe Plotstruktur ist 1:1 von Teil 2 kopiert. Und ich kann verstehen, das ist ja der Film, der am schlechtesten auch gerade so startet auf den ganzen Bewertungsplattformen wie Rotten Tomatoes und so, dass die Menschen mehr erwartet haben und auch Fans mehr erwartet haben, weil der Film war jetzt ja auch so lange in Produktion und es reicht halt nicht nur gute Visuals zu liefern, du musst ja auch irgendwie eine spannende Geschichte erzählen. Lenny, ich habe wieder viel geredet.
Wirklich, Preach It Sister.
Das okay. Ist, ich fand's sehr gut. Aber wie ging's dir beim Schauen?
Ja, genauso. Ich finde, ich finde wirklich selten hat sich ein Film so wie Arbeit angefühlt wie der. Es ist wirklich drei Stunden und 12 Minuten dauert das, dieses Ding und es fühlt sich auch so an. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde 3D scheiße. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich finde 3D wirklich
ist kein Hot-Take,
übertrieben scheiße. Ja. So. Und es tut mir leid, dass ich ja wirklich so salopp rangehe.
wie immer, Lenny.
Ja, wie immer eigentlich, sind wir ehrlich. Aber es regt mich wirklich auf. Ich finde so, wir haben doch alle so gemerkt, 3D war mal ein nettes Feature und es gibt ja auch einfach gar keine richtigen 3D-Vorstellungen mehr. So, wenn ich ins Kinoprogramm gucke, kaum 3D-Vorstellungen noch, außer wirklich so hier und da mal bei einem Blockbuster. Und wenn Avatar ins Kino kommt, gibt es gefühlt nur 3D-Vorstellungen. Und es regt mich jedes Mal auf. Es ist immer teurer. Es ist wirklich, also.
Ja, das kostet so 19 Euro dann.
Genau.
Das ist aus der Tasche.
Also, es ist wirklich so automatisch teurer. Es ist einfach, Kino ist ohnehin ultra teuer und dann bezahlst du noch so einen krassen Aufschlag für 3D. Und als Brillenträgerin musst du dir dann deine 3D-Brille über die normale Brille friemeln und es ist keine geile Kombi. Ich sag's, es ist, 3D ist kacke.
Und es sind immer so Scheißbrillen, die dann so einen Abdruck hinterlassen.
Auch, ja, ne? So. Es tut mir leid für diesen Rant. Und ich finde auch.
Ja,
so,
das verstehe ich.
Und ich finde es rechtfertigt, also dieser Film rechtfertigt es auch nicht so in 3D zu sein. Natürlich hat es irgendwie dann so eine deutlich krassere Tiefe, aber nee, das ist es nicht. Und ich finde, was mich
welcher Film hat jemals rechtfertigt, dass es 3D ist? Ich habe so, ich kann an einer Hand abzählen, wo ich wirklich mal so dachte, wow, das kommt mir entgegen.
Mir fällt einer ein und das war Spider-Man mit Andrew Garfield 1 oder 2, das Schwingen durch New York City.
Ja. Oh, okay, wow, ich
so, das ist cool, aber das war's.
Ja, ich finde der animierte Spider-Man, der fand ich, der war wirklich, da war ich auch in 3D drin damals, an der PV, glaube ich sogar, in den zweiten. Und den fand ich wirklich stark, weil durch eine Animation kannst du auch noch mal mehr, finde ich, so Elemente etablieren, die dann dich überraschen oder die irgendwie sich wirklich abheben vom Hintergrund. Und ich finde, einfach bei Avatar war es ganz nett, aber ist nicht wert.
Ich weiß noch, wie verwirrt wir waren, als wir zu Avatar 2 alle in der PV waren und dann auf einmal 3D-Brillen in die Hand gedrückt bekommen haben. So, was? Ja. Was passiert hier?
Das, ich finde das auch.
Ist ganz, es wieder da? Ganz, weil ganz der erste hat ja schon so diesen Trend losgelöst und
ja.
Es gab wirklich viele furchtbare, also furchtbare Filme und furchtbare Filme in 3D zusätzlich noch. Ich habe das Conan-Remake, bla bla, irgend so ein Ding. Ah, oder Kampf der Götter, hier so ein Kram. Die ganze Scheiße, die so nachträglich in 3D konvertiert worden ist. Richtig kacke.
Weil man halt auch merkt, so einfach, okay, es ist nicht für 3D gefilmt worden.
Ja, es ist viel zu dunkel, es sieht schäbig aus. Und ja, ist wirklich,
und selbst so bei Avatar merke ich auch einfach so die Ränder, da sieht man, es ist halt einfach noch so ein bisschen unscharf. Und so vor allem, wenn man eine Brille über einer Brille trägt, das ist wirklich, es ist nicht darauf ausgelegt. Und ich finde, der einzig gute Film in 3D war Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Und da stehe ich bis heute zu.
Einfach riesige Fleischbällchen, die ins Gesicht fliegen.
Ach, das ist ja sehr witzig toll. Dann.
Ja.
Wie ist das denn hier? Im zweiten Teil gab es auch teilweise Einstellungen mit hoher Framerate.
Oh.
Gab es das hier auch wieder? Weil ich finde, das ist die nächste Seuche im Kino. Das finde ich richtig ekelhaft.
By the way, falls jemand aber auch 3D feiert, schreibt das sonst gerne mal in die Kommentare.
Ja, voll.
Weil wir wollen jetzt auch nicht.
Überzeugt uns.
Hey, du eine Person, schreib deinen Kommentar. Ja.
Was ist der Appeal?
Bitte. Ey, komm, also wenn man es mag, ist es in Ordnung. Klar, man kann sich das hier angucken, aber mir persönlich gibt es in Filmen so nichts. Also es lohnt sich seltenst. Du hast schon richtig gesagt, es ist so ein nettes Gimmick manchmal, aber brauche ich nicht.
Okay, aber du meinst, eine hohe Framerate bin ich auch nicht so ein Fan von. Das ist nicht dein Ding, gar nicht dein Ding.
Bah, ekelhaft.
Ja,
Gemini Man war ja da so gefilmt, dass da richtig scheiße aus. Der Hobbit hatte es und im Avatar, vor allem wenn es durchgehend ist, kannst du dich darauf einstellen. Aber im letzten Avatar hat das ja gewechselt. Manchmal sind Kampfszenen, sind die Frame-Rate hochgegangen und es sah direkt aus wie so ein richtig ekelhaftes Digitalgerotze.
Ist halt jetzt im dritten Teil genauso. Es ist halt wirklich so, es wechselt ganz wild durch her und manchmal fragt man sich, okay, gut, warum ist diese Szene jetzt so ein High Framerate und die andere dann nicht mehr? Und ich finde, dadurch wirkt es halt wirklich wie so ein Videospiel, wo dann halt hier und da so eine Cutscene ist und dann kommt wieder der spielerische Anteil, der dann nicht so in dieser krassen Framerate ist. Also ich finde es wirklich, wirklich ganz, 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 ganz seltsam und auch nervig. Und was ich auch noch sagen möchte, ist hier, Sigourney Weaver spielt ja so eine 14-Jährige. Ja. Und im Original kaufst du es ja nicht ab, weil sie klingt, also Sigourney Weaver ist keine 14 Jahre alt und das hört man auch. Mhm. Ich weiß, dass es halt so richtig fertig ist mit dieser, dass sie ja diese Klon, also ist so eine Klongeschichte, aber trotzdem soll sie ja ungefähr so 14 Jahre alt sein. Ich habe es nicht, ihr nicht abgekauft.
Das reißt einen aus der Immersion.
Ja.
Das ging mir auch ähnlich und ich habe dann mir stellenweise, also ich hatte auch mal so, Alper hat ja auch eine Kritik gemacht, übrigens. Ja,
schaut euch die an, die ist
gerne an.
Gehaltvoller als das, was wir sagen.
Ja, aber ich kann mich da auch größtenteils anschließen, was er auch kritisiert hat, teilweise über die Darstellung von so ein, zwei Völkern, die dann auch neu dazukommen. Und ich finde, dass Avatar dann immer leicht seine Botschaft unterwandert, weil es dann doch so ein sehr traditionelles Familienbild zum Beispiel auch zeigt oder auch sehr, sehr viele Dinge, die der Film nicht hinterfragt und dann aber sehr, sehr viel Wert auf diese ökologische Botschaft legt. Und ich finde dann auch auf so einer Interpretationsebene ist da nicht so viel zu holen, sondern der Film macht das, was so wir gewöhnt sind und was irgendwie schon beim ersten Teil dann gut funktioniert hat. Und ich finde, dass dieses Motto zieht sich so durch jede Figur, durch alle Dynamiken. Und so ein bisschen altbacken.
Ja, altbacken ist das richtige Stichwort. Ich werde halt richtig traurig bei dem Gedanken. James Cameron ist 71, glaube ich, jetzt. Und dass er vielleicht in seinem Leben nur noch Avatar-Filme machen wird, macht mich schon traurig, weil er ist einer der besten Regisseure aller Zeiten und hat richtig geile Filme gemacht. Und Avatar gehört nicht dazu.
Ja.
Er hat ja jetzt auch gesagt, dass wenn Avatar Fire and Ash nicht performen wird, ich weiß nicht, was das für ihn heißt, dann wird er keinen weiteren Teil drehen.
Ja, bitte, mach
ich,
wieder.
Aber ich fand das so mach
True Lies 2 oder so.
Ich fand das so seltsam, weil eigentlich waren noch 4 und 5 auch durchgeplant, so bis 2027. Also so komplett.
Vielleicht hat der Mann auch keinen Bock mehr.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Aber also, was man ja wirklich so sagen kann, so ich bin auch kein Fan von diesem Worldbuilding. Also es wird auch nicht genug erklärt, irgendwie damit, dass ich da so eine Bindung zu irgendwas aufbaue. Aber es sieht halt trotzdem geil aus. Also, es ist wirklich ja, so dieses
cool.
Das ist, was heißt es geil? Ist wirklich, es ist krass. Also ich glaube, es sehen halt keine Effekte so gut aus wie ein Avatar. Muss man wirklich sagen, gerade so in Zeiten, wo Marvel-Filme auch wirklich kacke mittlerweile aussehen, was CGI angeht, ist es so ein Augenschmaus.
Eben, und deswegen würde ich auch trotzdem sagen, dass der Film sich natürlich im Kino lohnt, wenn ihr vielleicht auch eine 2D-Vorstellung findet, würde ich sagen, lohnt sich das noch mehr. Einfach wegen dem Visuellen. Also ich war gerade in der ersten Hälfte, wo ich auch noch nicht so war und dreimal auf die Uhr geschaut habe und dachte, okay, wann ist dieser Film vorbei, war ich schon auch fasziniert einfach von dieser visuellen Ebene. Und auch von den Welten, weil mir geht es ein bisschen anders als dir. Also ich kann schon was mit der Welt anfangen. Ich meine, es geht ja schon viel in so Fantasy rein und auch diese kreativen Wege, wie man so Tiere umsetzt, das kriegt mich irgendwie immer. Weil das hat ja alles auf Pandora. So heißt auch der Planet, ne?
Ja, wie jeder andere.
Hat ja auch, auch viel mit dieser Mutter zu tun, also mit dieser Göttin. Und das ist ja alles so verbunden. Und diese Naturreligion, ich weiß nicht, das finde ich doch schon spannend. Und
dann finde ich es halt enttäuschend, dass halt diese Story, also gerade im zweiten ging es ja einfach, es geht um Walfang. So. Also dann hätte man ja auch einen guten alten Walfang-Film drehen können mit einer Kritik oder sowas. Und dann finde ich das ein bisschen zu langweilig. Also wir sind auf einem anderen Planeten, wir hätten so viele Möglichkeiten, dann ist dann doch alles sehr ähnlich.
Ja.
Dass man halt reingeht mit der Erwartung, also geht es mir so, ich bin in den zweiten reingegangen, so, okay, mal gucken, wie geil die Visuals jetzt sind, was ist möglich? Also mehr als so eine Tech-Demo, so eine dreistündige Tech-Demo für, so geil kann Wasser aussehen. Und das reicht irgendwie nicht, deswegen, keine Ahnung. Also, ich werde mir den dritten, glaube ich, nicht angucken, weil den zweiten hat die PV auch gereicht, so.
Also ich persönlich finde, dass man auch sich einfach mehr hätte überlegen müssen, wer die Gegenspieler sind. Also das ist wirklich, die Hälfte meiner Kritik ist wirklich, die Menschen sind so Karikaturen von Bösewichten. Also es ist so, die haben gar keine so Tiefe, sondern die sagen einfach die ganze Zeit nur, ich will kolonialisieren und ja, alles niederbrennen. Und man denkt sich so, ja, haben wir auch in den ersten zwei Teilen schon verstanden, aber es ist so, du verstehst nicht, dass das wirklich Figuren sind. Also sie sind auch egal. Die Hälfte der Menschen sind halt egal. Deswegen.
Classic. Also ich meine, wenn man sich mal die aktuelle Weltlage anguckt, es gibt auch Herrscher da draußen, die genauso plump böse sind. Aber ich finde, es war auch für so einen Film wirklich so, also es hat auch einfach genervt. Es war wirklich so, okay, wir haben es gecheckt, ihr seid wirklich so böse. Ja, nee. Ich finde es dann auch so schade, weil dieser Film heißt ja auch Fire and Ash. Und dieses Feuervolk kommt halt, also die Welt von denen sieht man so für vielleicht 10 Minuten in 3 Stunden und 12 Minuten. Und das ist halt, wirklich dann, finde ich auch irgendwie so ein bisschen Lüge, wenn man so vorgaukelt, okay, gut, es gibt jetzt hier wirklich so ein komplett neues Volk. Und dann verbringst du wirklich wieder eigentlich den gesamten Film nur in dieser Wasserwelt von Teil 2.
Ja, komplett. Und ich finde auch schade, dass so die Hauptfigur, Jake, dass er auch gar kein Character Development hat seit 3 Filmen. Also er ist immer noch derselbe militarisierte Vater, der mit seinen Kindern redet, als wären sie auf so einem Armeeeinsatz. Oh, und ja,
vielleicht ist Simba Ficken einfach am Limit. Schauspieltechnisch, weiß
vielleicht.
Ich nicht.
Vielleicht. Hat er noch mal was anderes gemacht?
Ja, das war ja der Gag bei Teil 2, bei den Pressetouren haben die irgendwas. Hast du denn sonst so gemacht eigentlich? Ich weiß nicht, was da los ist.
Ich bin gefangen in diesem Franchise.
Ich kenne sein Spektrum halt nur aus Avatar und Terminator.
Also ich finde halt, er hat halt so die perfekte Aura von so einem so einem Grabbeltisch-Schauspieler, der so in, weißt du, im Mediamarkt, wo du so eine Grabbeltisch-DVD-Ecke hast, so. Der hat in allen Filmen von denen mitgespielt.
Ja, Sam Worthington. Nach Avatar war er ja so gehypt, ne? Dann ist er ja überall aufgetaucht und so typisches Durchreichen.
Und aber dann hat man ja nie wieder sein Gesicht gesehen. Dann hat man ihn immer nur in blauer Form gesehen.
Die Filme wurden immer schlechter gefühlt.
Ja.
Ich glaube auch, es liegt daran, dass man nicht sein Gesicht richtig erkennt. Weil ich meine, das ist ja dieser Faktor, den du dann nicht mehr hast und dann weißt du nicht mehr, wer
es ist. Es gibt so, ich weiß nicht von welchem Teil, das ist Making-of-Material, wo dann Zoe Saldana da steht und performt halt mit diesen ganzen Trackern und sowas.
Diesen Emilia-Pires-Song, ne?
Und du siehst, wie krass diese Frau performen kann, diese ganzen Emotionen durchspielt. Und dann kommt halt so dieses CGI darüber und es sieht zwar gut aus, aber es verliert ich sag mal, locker 80% der Emotionen, die diese Frau transportieren kann. Mhm. Und es ist so traurig. Hätten sie einfach einen Film mit dieser Frau einfach normal gedreht, und ich so, wow.
Ich finde
auch. Gibt ja einen Oscar oder sowas. Und es verliert sich so viel in diesen. Ich finde die auch nicht geil vom Creature-Design, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also.
Ja, doch, das finde ich schon cool. Ich muss auch sagen, Zoe Saldana ist auch für mich echt die coolste Figur immer noch. Und sie macht das wieder großartig jetzt in dem Film. Und ihre Figur hat auch die spannendste. Also sie spürt wirklich Emotionen und geht durch Stadien, die dann irgendwie zu einer Entwicklung führen. Und ich finde, das ist so the bare minimum, finde ich, von einem 3-Stunden-Film, dass man irgendwie sieht, dass Figuren sich entwickeln. Aber hey.
Ne? Ja, das ist nicht immer garantiert.
Ja.
Ich finde, all das, also fantastische Figurenentwicklung und so, das macht ein Film in sehr viel weniger Laufzeit, in deutlich mehr als der Hälfte von Avatar, nämlich in dem Film Sorry Baby. Und das ist, glaube ich, so unser Jahreshighlight noch so zum Abschluss, finde ich, oder nicht?
Ja, definitiv. Sorry Baby hätte es auch in meine Top-Liste geschafft. Ich bin jetzt ehrlich, ich habe den Film leider so ein bisschen vergessen, weil ich habe den dann so zwischendrin geguckt und der startet aber jetzt auch erst gegen Ende des Jahres, deswegen finde ich, kann man da nochmal ein Auge zudrücken. Für mich ist das aber ein Jahreshighlight. Es geht aber auch um ein ernstes Thema, also es geht um die Hauptfigur Agnes, der etwas Schlimmes zugestoßen ist. Es geht auch um sexuellen Missbrauch in dem Film, vielleicht auch als Inhaltshinweis. Aber der Film handelt das auf so eine sehr humorvolle und so leichte Art ab, was ich sehr ungewöhnlich fand, aber auf einer positiven Art, weil der Film einem so zeigt, dass das Leben irgendwie weitergeht und dass man auch mit einem Perspektivwechsel so Kraft schöpfen kann. Und die Hauptfigur, also Eva Victor, die hat halt auch das Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Und das, finde ich, merkt man dem Film an. Das ist so ein sehr persönliches Porträt über so einen schweren Schicksalsschlag. Und für mich ist das so der Film über dieses Thema. Also ich finde, der hat mich so auf allen Ebenen so berührt. Also ich habe so geweint, ich habe gelacht. Ich bin mit ihr durch diesen Prozess gegangen. Und ich finde, das hat man so selten, dass man wirklich so was ganz, ganz so Menschliches irgendwie transportiert bekommt.
Bist du auch durch die gleiche Gefühlskarussell-Achterbahn gefahren?
100%. Und ich finde das, was du gesagt hast, so dass er so diese Humorebene hat, finde ich so auch ganz wichtig. Weil ich glaube, von sehr vielen Menschen ist generell bei allem so dieser Coping-Mechanism, also wie man mit ganz, ganz vielen schlimmen Sachen umgeht, einfach Humor, dass man das irgendwie so überspielt und die ganze Zeit witzig ist und das praktisch dann so alles Schlimme, was einem passiert ist, so wegignoriert mit Humor. Mhm. Und das finde ich, haben so viele Menschen, die ich kenne, und ich finde es toll, dass dieser Film das auch so ein bisschen ernst nimmt und sie fühlt sich einfach an wie eine echte Person und das fand ich so toll. Und auch ihr, es ist einfach so ein, es ist so schwer bei so einem schwierigen Thema zu sagen, es ist so ein Herzensfilm eigentlich, weil der so sehr perspektivisch arbeitet, so wirklich auch so nochmal ein bisschen auch sehr viel lebensbejahend ist, glaube ich, und so zeigt, was es so alles gibt, so auch so unter Konstellation mit Mitmenschen, und das finde ich so richtig toll. Und vor allem ist es das Comeback von Lucas Hedges. Und Lucas Hedges kennt man aus Manchester by the Sea, oder auch Lady Bird, und er hat so eine riesen krasse Fanbase und er war jetzt so Jahre weg, hat nur so Theater gemacht und jetzt ist er endlich zurück und das freut mich.
Ja.
Aber ich muss halt auch wirklich sagen, so er ist wirklich nur eine Randfigur. Eva Victor ist fantastisch in dieser Hauptrolle und macht das richtig, richtig gut, und auch im Zusammenspiel mit Naomi Ackie, die so eine Freundin spielt, die bei ihr so zu Besuch ist. Es ist toll. Ich liebe den Film. Der ist richtig, richtig toll.
Sehr schön.
Und es gibt
Katze. Der ist im Kino, ja?
Der startet diese Woche am 18. im Kino.
Sehr gut, also gestern.
Ja.
Genau.
Und kostet wahrscheinlich auch halb so viel wie Avatar, wenn ihr den gucken wollen würdet. Also es ist einfach nur eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, diesen Film zu gucken.
Große Empfehlung.
Ja.
Nehmt euch Taschentücher mit. Schön.
Aber jetzt, Marius, kommen wir zu etwas, wo du jetzt monologisieren kannst.
Ja, mal sehen.
Endlich.
Es ist die zweite Staffel von Fallout. Die kommt diese Woche raus.
Ja.
Und du bist ein riesiger Fallout-Fan von den Spielen und vor allem schon, auch von der ersten Staffel jetzt.
Ja, schon. Ich war so überrascht, wie gut mir die erste Staffel gefallen hat, als sie rausgekommen ist, weil ich dachte, okay, die läuft auf Amazon Prime und nicht alles, was die produzieren, ist geil. Kannst du auch an einer Hand abzählen, was da gut ist. Und Spieleverfilmung sowieso kann mies laufen. Und bei Fallout haben sie meines Erachtens alles richtig gemacht, haben viel auf Practical Effects Wert gelegt. Haben diese Kombination aus Humor, also auch was du eben meinst, ist auch viel Coping drin, also mit viel, das ist viel schwarzer Humor drin, sehr böse teilweise, was den Humor angeht. Und sie haben tolle Figuren eingeführt. Walton Goggins ganz vorne als Ghoul ist ja, hast du, glaube ich, in der Anmod gesagt, der sexy Ghoul.
der Fanliebling.
Ja, den mögen alle, obwohl er halt auch so eine ambivalente Figur natürlich ist. Und ich finde, die haben sehr schön das ganze Universum von Fallout auch erweitert. Also hier wird was revealed, also für Leute, die noch die erste Staffel nicht gesehen haben, hier wird was revealed, was in den Spielen höchstens mal angedeutet worden ist oder als Möglichkeit in den Raum gestellt worden ist. Und Fun Fact, das war eigentlich die Idee für einen geplanten Fallout-Film. Der wurde aber nicht realisiert. Und jetzt hat man diese Idee hier aufgegriffen. Und ich saß da so, oh mein Gott, das ist tatsächlich jetzt passiert. Und ich fand, um mal ein bisschen was zu kritisieren, ist es nicht so einfach reinzukommen, finde ich, in Fallout. Gerade wenn man, glaube ich, gar nichts kennt, ist es erstmal so, was ist das hier alles hier? Und warum ist das so? Und warum ist das so quirky teilweise? Aber insgesamt hat mich das doch sehr gefreut. Und vor allem setzen sie halt hinten an die Spiele, also wesentlich weiter als die Spiele. Zeitlich gesehen, es crasht also nicht wirklich mit anderen Sachen, dass sich da irgendwas überschneiden würde. Es gibt ein paar Sachen, die die Leute auch so ein bisschen entsetzt haben. Also es gibt diese eine große Stadt in Fallout, die nicht mehr existiert und die aber eine große Rolle in Fallout 1 zum Beispiel gespielt hat. Und ja, jetzt kommt Staffel 2. Und wie in Staffel 1 am Ende angedeutet worden ist, begeben wir uns jetzt in anscheinend einen Teil, in dem Fallout New Vegas spielt.
Das ist ein Spiel?
Das ist ein Spiel, genau. Das wurde von einem anderen Studio gemacht, Obsidian, und spielt so nach oder gleichzeitig mit Fallout 3. So 100% weiß ich es gerade im Kopf nicht. Warum fragst du sowas? Nee, aber auf jeden Fall ist ein sehr cooles Spiel und spielt halt in New Vegas. Und da gibt es auch krasse Figuren und wichtig für die Lore, also auch für die gesamte Geschichte von Fallout. Und ich bin gespannt, was die hier draus machen, denn wie gesagt, es spielt ja nach den Spielen und ist natürlich in Spielen auch viel passiert. Und was ist jetzt so die Wahrheit in New Vegas? Also es gibt so, geil, was ist da passiert? Und ich hoffe halt, dass da viel zu sehen sein wird.
Also wieder viele Mysterien, die aufgelöst werden müssen, ähnlich wie in der ersten Staffel.
Ja.
Würdest du denn sagen, jetzt so aus Fanperspektive und wenn du dann auch drin bist in den Spielen, dass Staffel 2 so ganz organisch krasser ist schon mal als Staffel 1, also von den Sachen, die da passieren können?
Also mit dem, was da alles so revealed worden ist und noch was die Charaktere so angeht, also Cal McLachlan spielt hier auch mit und der ist ja so ein sunny, funny boy und dann nicht mehr, so wirklich. Und was dann so rauskommt, ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und wenn wir jetzt Staffel 1 mal so als, wir gucken mal, was passiert, mal gucken, wie die Leute das aufnehmen, was wir uns hier ausgedacht haben. Und wenn sie gemerkt haben, okay, wenn sie jetzt das Selbstbewusstsein haben, das weiter fortzuführen, dann glaube ich, kann das hier richtig, richtiger Spaß werden. Und wenn sie diesen darken Weg weitergehen, wird es auch richtig gut und so ein bisschen vorwärts gehen, weil ich finde schon, Staffel 1 hat auch schon mal so ein paar Durchhänger gehabt, so storytechnisch, sind hier auch viele Figuren, denen wir folgen und einfach so ein bisschen weitergehen im Plot. Ich glaube, dann wird's richtig cool. Ich hab Bock.
Ja, es gibt ja auch vor allem einfach jetzt ganz, ganz viele neue Stars, die auch mitspielen. Guck mal, Nanjani spielt ja auch jetzt mit Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin, ja.
Also ich finde, das ist so, ich habe so ein Gefühl, das wird jetzt so das nächste große Prime-Prestige-Projekt nach The Boys. Also so dieses, das Aushängeschild.
Ja. Ich hoffe halt nicht, dass das Gleiche passiert mit The Boys, weil The Boys, finde ich, ist auch eine coole Serie. Aber es ist immer so, ja, es ist immer noch die eine Gruppe gegen die andere Gruppe und immer wieder und noch was Krasseres. Also The Boys hat sich für mich so ein bisschen so übererzählt bereits. Es kommt ja jetzt auch die letzte Staffel dann demnächst. Wann kommt die denn? Nächstes Jahr?
Ja,
nächstes Jahr.
Genau. Hätte ruhig eine Staffel weniger sein können, finde ich.
Ja.
Und ich hoffe nicht, dass sie Fallout halt so melken, sondern dass sie eine runde Geschichte vielleicht in 3, 4 Staffeln erzählen und vielleicht, das Fallout-Universum bietet halt wirklich viel Potenzial zum Erzählen. Also wir haben ja hier schon Zeitsprünge drin, aber wir reden halt über eine Lore, die über 1000 Jahre lang ist. Und da gibt es so viel verrückte Sachen noch zwischendrin, die man erzählen könnte, auch in kleineren Spin-offs, in Miniserien. Hey, macht mal Miniserien. richtig cool. Merkt mir auch, dass es da draußen richtig viele Fanserien gibt, die von Leuten schon vor 10, 15 Jahren produziert worden sind, die auch richtig cool sind, wo du merkst, okay, du kannst so viele Geschichten erzählen. Und wenn du mal den amerikanischen Content verlässt, kannst du auch gucken, was auf der Rest der Welt passiert ist. Also China spielt eine große Rolle. London gibt es ja quasi dieses Add-on, dieses Fan-Mod quasi. Da gibt es noch viel zu erzählen. Das bietet viel Potenzial, aber hab Bock.
Okay.
Ja, Ich finde auch, die erste Staffel hat sich so frisch angefühlt und einfach so funny und einfach wie so ein guter Watch zwischendurch.
Voll, ich finde auch so wirklich die Hauptdarstellerin Ella Purnell finde ich fantastisch irgendwie in dieser Rolle. Und generell der Cast ist toll. Kann man auf jeden Fall, also ich werde aber auf jeden Fall Staffel 2 gucken. Kommt jetzt wöchentlich raus. Ich glaube, das zieht sich jetzt so bis in den Januar und Februar sogar noch hinein. Also ich bin mal sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall eine bestimmte Kritik von dir geben. Ne?
Ich habe mal ein Special gemacht über die Vorkriegszeit.
Das auf jeden Fall anschauen.
Von die Geschichte von ab so Zweiter Weltkrieg bis zum Fall der Bomben.
Du hast mir beim ersten Mal bei deinem Fallout-Video richtig geholfen, weil ich bin ja jemand, der die Spiele nicht gespielt hat und nicht so viel wusste. Und das war da richtig cool, weil ich dann dadurch ein bisschen mehr Hintergrundwissen hatte.
Schön zu hören.
Ja. Das ist sehr gut. Und auf jeden Fall werden wir euch updaten mit Marios Expertenmeinung zu Fallout. Ansonsten startet nächste Woche noch eine Serie in der ARD-Mediathek. Ein deutscher Blockbuster sozusagen. Das mit dem Titel Schwarzes Gold. Und es geht um die ersten Ölbohrungen. Die haben nämlich nicht in den USA stattgefunden, sondern in Niedersachsen.
Ja, in der Lüneburger Heide um 1900. Und es geht unter anderem um eine junge Bauerntochter und die versucht, ihre Familie durchzubringen. Also es gibt so unterschiedliche Figuren und das ist ganz groß angelegt. Also es soll so ein bisschen so ein Epos sein, so im There Will Be Blood-Stil. Und das sieht richtig krass aus. Also ich habe schon erste Stills auch gesehen von dem Cast und auch irgendwie von den Kulissen. Und da steckt die ARD richtig viel Geld rein. Und ich finde es krass, dass man bisher noch nicht so viel von der Serie mitbekommen hat. Unter anderem spielen auch Harry Turpick Metten mit, die man ja aus Max & Hall kennt. Aber auch Tom Blagia. Der ja auch in Stranger Things mitgespielt hat und in Game of Thrones. Also der Cast ist packed. Mhm. Und es könnte auch was für dich sein, finde ich, Marius, weil es geht um Öl.
Du alter Ölmogul.
Genau. Nee, aber ich finde, du magst ja so Western.
Ja, ja.
Und so ein bisschen
German Western, so ein bisschen.
Gangster und sowas. Und ich finde, das Setting bietet sich dafür sehr an.
Aber warum haben sie es nicht genannt, es wird Blut geben? Oder Blut fließen.
Blut ist immer im Titel der Kassenschlager, ne?
Das muss sein. Ich finde es auch krass.
Ja. Das Schwarze Gold ist halt so, ja, man weiß halt genau, worum es geht, oder?
Ja, aber,
ne,
ich finde, das versprüht schon die Atmosphäre.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein überraschendes Setting, so, weil, was du auch gerade erzählt hast, so erste Übung so in Niedersachsen, what?
Ja, das wissen
hat, glaube ich, nicht jede Person da draußen gehört.
Vielleicht habt ihr heute noch was gelernt im Podcast. Wow.
Wow, endlich.
Ich finde es aber auch krass, so, dass Hans Zimmer die Musik macht. Also ich finde es ist halt wirklich Gold. So, die ARD-Mediathek hat da anscheinend gekocht und ich glaube, das wird auch so was sein, was ich mir jetzt über die Feiertage auf jeden Fall mal geben möchte. Möchte mir auch mal sagen, wenn man so Tipps hat für die ARD-Mediathek, wo man keinen Streamingdienst irgendwie so abonnieren muss, ist auch mal ganz schön und vor allem, wenn dann so ein krasses Projekt dann mal dabei rumkommt.
Eben, also am 22. Dezember könnt ihr in der ARD-Mediathek vorbeischauen oder am 29. Dezember, da startet das um 20.15 Uhr im Ersten.
So ganz linear.
Ganz linear. 20.15 Uhr für all die noch eine Fernbedienung und einen Fernseher haben.
So vorher Tagesschau schön.
Erst die Tagesschau und dann
schön Susanne Daubner vorher nochmal gucken und dann
dann slayen wir das Öl.
Dann slayen wir das Öl.
Geil.
Ansonsten hätten wir noch einen anderen Mediathekentipp. In der Arte-Mediathek könnt ihr euch nämlich Misery anschauen. Und das ist ein Film, den wir jetzt hier nicht ohne Grund nennen. Denn es gab auch diese Woche eine sehr traurige Neuigkeit. Denn Regisseur Rob Reiner wurde am 14.12. zusammen mit seiner Frau Michelle Singer Reiner tot in ihrem Anwesen aufgefunden. Und die gesamte Filmwelt trauert eigentlich gerade. Und es wird halt auch irgendwie immer noch schlimmer, sowas alles revealed wurde im Zusammenhang mit diesem Fall. Denn der gemeinsame Sohn Nick Reiner wurde festgenommen und steht halt unter Mordverdacht und wurde angeklagt, die beiden getötet zu haben. Und das ist ganz, ganz harter Tobak. Und das Schlimme ist, eigentlich sollte man dieses Ereignis auch so nutzen, um darüber zu reden, über das Schaffen von Rob Reiner. Aber das Ganze artet auch jetzt irgendwie so aus. Und in den USA wird dieser Tod instrumentalisiert von Donald Trump. Der hat nämlich auf der Plattform Truth Social hat ein Statement rausgehauen, so einen Nachruf, wirklich in Anführungszeichen, für den er jetzt richtig heftige Kritik erntet. In diesem Nachruf, nochmal in Anführungszeichen, beleidigt er Rob Reiner eigentlich die ganze Zeit und hat mal gesagt, er war mal ein talentierter Regisseur und hat ihn auch geistesgestört genannt in diesem Nachruf. Und quasi sagt er, dass Rob Reiner gestorben sei, weil er kein Trump-Supporter war. Und ich finde, das ist absolut, absolut unterste Schublade. Und ja, also deswegen erntet ihr wirklich auch aus eigenen Reihen, also auch von den Republikanern, heftige Kritik. Aber ich finde, das ist halt, das ist eh wirklich gerade nochmal so perfekter Zündstoff für dieses politische Chaos in den USA und dass dann so ein Tod dann so instrumentalisiert wird, finde ich echt, echt ganz, ganz schlimm. Ja, und es schießen aber jetzt wirklich sehr, sehr viele gegen Trump, auch sehr viele Hollywood-Stars, Mark Hamill zum Beispiel, der ja generell immer sehr viel gegen Trump schießt. Ja, aber wir wollen das mal nicht machen wie Trump, sondern über das Filmschaffen von Rob Reiner reden und mal ein bisschen auch über seine Lieblingsfilme, über unsere Lieblingsfilme von ihm reden. So, was hat dieser Mann eigentlich alles gemacht? Und falls euch der Name halt jetzt auch generell nichts gesagt hat, wir reden jetzt über ein paar Filme, wo ihr bestimmt mit den Ohren schlackern werdet, weil ihr da bestimmt was kennt.
Das ist für mich halt so ein Regisseur gewesen, der den Namen hört man, aber man bringt ihn irgendwie, das kommt mir auch vor, mit seinen Filmen nicht in Verbindung und dann denkt man, ach, der hat den gemacht und sowas. Und da kommen jetzt so gleich ein paar, die halt auch teilweise hart Meme-Charakter bekommen haben, aber im positiven Sinne halt. Und auch wirkliche Klassiker dabei sind. Und ich glaube, Rob Reiner war einer der wenigen Regisseure, die es geschafft haben, Stephen King zufriedenzustellen mit Verfilmung seiner Bücher.
Das muss man halt wirklich schaffen, weil es so echt viel Murks bei Stephen King-Verfilmungen bei.
Größtenteils ist das Murks. Aber fangen wir doch mit an. Zum Beispiel, wir haben es ja gerade gesagt, Misery ist tatsächlich eine Stephen King-Verfilmung von sie. Ich glaube, ist es im Englischen ein she? Ich weiß nicht, aber es ist sie im Deutschen.
Ich weiß es nicht.
Da geht es um einen Autor, der, was meint? Sie. Genau, sie heißt es. Und der schreibt halt so Romane über so einen weiblichen Hauptcharakter und fährt dann, wird auf eine Hütte fahren, um da weiterzuschreiben am nächsten Buch und hat einen Unfall und wird zufällig von seinem größten Fan, gespielt von Kathy Bates, gerettet. Ja, und die ist leider ein bisschen durchgeknallt und nimmt ihn quasi gefangen, pflegt ihn gesund und zwingt ihn, einen positiven Roman zu schreiben, weil er lässt die Hauptfigur sterben und das darf nicht sein. Und bekannt ist die Szene vor allem für eine Szene, die einen großen Hammer und Knöchel involviert. Im Original tatsächlich sollte das wesentlich brutaler sein. Im Buch lass mich kurz überlegen, sägt sie ihm das Bein ab oder verätzt es auch irgendwie mit irgendwas und das, dann haben alle gesagt, nee, also die wollten diese Szene so drehen und haben gesagt, nee, es geht nicht. Und dann wurde halt diese legendäre Hammer-Szene draus, die schon fies genug ist. Die, glaube ich, auch mehr im Kopf macht noch als so eine richtig brutale Gore-Szene. Aber ja, dieser Film ist von Rob Reiner und ich finde ihn großartig.
Ja, definitiv. Was auch noch von Rob Reiner ist, ist ein Film, den ich letztens erst gesehen habe, und zwar When Harry Met Sally. Mm. Und das ist ja auch immer für viele der oder die Rom-Com und auch so ein Feel-Good-Film. Und der hat auch so Sachen geprägt, wie so diese Splitscreen-Montages und sowas von 1989, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich finde das voll krass, weil ich habe den wirklich so 1,5 Wochen oder so vor seinem Tod das erste Mal gesehen und das war dann noch so präsent irgendwie in meinem Kopf. Genauso wie Stand By Me, das ist ja auch eine Stephen King-Verfilmung. Ja, und die habe ich auch zum ersten Mal dieses Jahr gesehen. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, komischerweise war dieses Jahr so voll ein Rob Reiner-Jahr bei mir.
So ganz unbewusst.
Ganz, ganz unbewusst. Und es ist ein Coming-of-Age-Film und ich finde den ganz toll. Da geht es auch um eigentlich eine Jungsgruppe und viel um so Freundschaft und wie sie so erwachsen werden. Also so, sie gehen eigentlich so einen Weg entlang, um tatsächlich eine Leiche zu finden.
Das ist auch der Titel des Buches im Deutschen, Die Leiche. Finde ich Stand By Me und ist dann schon der cozyige Titel, weil ich weiß nicht, wie das für dich war, für Leute so Alper, Jonas und mich, diese Generation, ist das so ein Callback zu Sommer, also dieser Sommer-Feelings-Film. So, der hat dieses Kindheit-Sommer-Ding. Es sind Sommerferien, du gehst mit deinen Freunden und Freundinnen raus und erlebst irgendein Abenteuer. Und hier erleben sie halt ein krasseres Abenteuer. Aber dieses Feeling, hast du das auch bei dem Film?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist sehr anschlussfähig für jede Generation. Mhm. Einfach so dieses Gefühl von Sommerferien, du hast ganz viel Zeit und du bist halt mit deinen Freunden irgendwie draußen und irgendwie denkst dir irgendwelche Geschichten aus oder so streitest dich auch mal oder so und hast so unterschiedliche Dynamiken in der Gruppe. Ich finde, das ist auch so, hat mich auch so auf einer anderen Ebene berührt, weil in dem Film spielt ja auch River Phoenix mit und der ist ja auch verstorben früh, ja. Also ist ja der Bruder von Joaquin Phoenix und er hat so krass in diesem Film gespielt und das haben immer alle vorher mir gesagt und dann war ich so, ah ja, das hatte ich dann immer so im Kopf, River Phoenix soll so krass sein, aber es war dann auch genau so, dass er so rausgestochen ist in dem Film, ja. Als extrem talentierter Kinderschauspieler. Wie ist es bei dir, Lenny? Was hast du so für Rob Reiner-Filme, die du gerne magst?
Ich glaube, das sind auch wirklich so meine beiden Favoriten. Ich finde auch so bei Stand By Me, ich bin ja so ein bekennender Sommer-Hater. Aber dieser Film schafft es wirklich so, dass ich so ein Sommersehnsuchtsgefühl habe. Und das schaffen wirklich nicht viele Filme, muss ich sagen. Aber der schafft es schon. Ansonsten muss ich sagen, ich habe so einen Film, der von ihm, der jetzt auch nicht so ganz gut angekommen ist, aber der irgendwie so einen Platz in meinem Herzen hat. Das ist, heißt The Bucket List mit Jack Nicholson und Morgan Freeman.
Das Beste kommt zum Schluss, glaube ich.
Genau, ja. Wo es einfach darum geht, die beiden sind alt und sie haben eine Bucket List, die sind beide gesundheitlich auch nicht mehr so fit. Und es ist so abzusehen, dass beide sterben und dann haben die halt beide eine Bucketlist und die arbeiten die ab. Und es ist einfach so ein krasser Wohlfühlfilm, der auch wahnsinnig kitschig ist. Aber ich weiß noch, dass ich den als Kind gesehen habe oder als Teenie und fand den echt toll. Und ich weiß nicht, so generell hat er einfach so sehr, ich finde Misery sticht so ein bisschen raus, weil er hat so, ansonsten glaube ich, immer so sehr viele positive Feelgood-Filme.
Ja, er hat auch Feel Good Man gedreht, eine Frage der Ehre mit, ich glaube, das kennt so jeder, wo Jack Nicholson vor Gericht steht und so aus, die Wahrheit, sie können die weiter nicht ertragen. Ja. Mit Tom Cruise, genau. Der ist halt nicht so viel gut.
Ja, stimmt.
aber einen Film muss ich, und The Princess Bride, wo ich eben bei Meme war, ne? Also der Film ist ja einfach nur.
Die Braut des Prinzen.
Genau.
Ja, den liebe ich auch.
Schon durchgeknallter Film.
Ja, aber der Spaß. Ist so toll. Also ja. Es gibt selten Filme, finde ich, die so kreativ sind.
Und er hat halt, und das ist halt das Krasse an seiner Filmografie, sein erster Film ist This is Spinal Tap. Die Mockografie über Spinal Tap, die fiktive Band, nein, die ist nicht fiktiv, die gibt's wirklich, mit dem berühmten Satz, beziehungsweise mit der berühmten Szene, wo ein Verstärker so, ja, den kann man auf 11 drehen, der ist dann lauter. Wie viel lauter? Ja, 1 lauter als 10. Also, legendäre Szene. Und Spinal Tap 2 ist dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wo der bei uns hier zu sehen ist, der ist am 2. September ist der rausgekommen tatsächlich dieses Jahr.
Bei Prime Video kann man den schauen.
Ja, also der ist ein bisschen, leider irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ich habe mich ein bisschen gefreut, als dieser Trailer rauskam und quasi ist seine, also Rob Reiners Filmografie quasi von Spinal Tap so eingeklammert. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall auch noch Spinal Tap 2 auf jeden Fall sehen. Denn der erste ist wirklich, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ne, also das ist.
Ich habe den noch nicht gesehen.
Ist ultra witzig.
Ich muss noch voll viel aufholen. Also,
guck diesen Film, der ist so wahnsinnig witzig.
Okay.
Der ist so übertrieben.
Er hat halt so Mockumentary lange bevor das so richtig, glaube ich, salonfähig geworden ist, hat er so richtig gemacht. Also so lange bevor The Office gekommen ist und so, hat er das ja schon richtig gemacht. Also ist ein Pionier gewesen in der Hinsicht.
Fran Drescher spielt zum Beispiel mit, ne, die Nanny spielt im ersten und im letzten Spinal Tap zum Beispiel mit. Ich glaube, die ist die Managerin von der Band. Das ist witzig.
Ja. This is Spinal Tap 2 kann man übrigens, glaube ich, nirgendwo kostenlos streamen, sondern bei Prime für 3,99 aktuell immerhin leihen.
Okay, wenigstens das. Ja. Aber wie gesagt, bei Arte, genau, gibt es ja Misery, falls ihr dann auch nochmal Rob Reiner gedenken wollt. Ja. So.
Danke, Rob Reiner,
danke
für die ganzen Filme. Und ja, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, welcher Podcast das sein wird. Wir haben nämlich zwei specialige Podcasts für euch vorbereitet für die Feiertage. Ich denke, die kommen jetzt auch. Freut euch auf uns alle fünf in einem Podcast oder in zwei Podcasts.
Genau.
Wir haben tolle Sachen geplant und vor.
Ja, es wird weihnachtlich. Wird
witzig. Weihnachtlich und witzig.
Und bis dahin auf jeden Fall frohe Feiertage und erholt euch gut.
Ho,
und, hoffe, dass ihr besinnliche Tage habt und tolle Tage mit euren Friends und der Family. Und falls nicht, dann hoffe ich, dass ihr diesen Menschen auch entgehen könnt.
Guckt einfach, geht ins Kino, guckt euch Filme. Ich glaube, das Kino ist nie so leer wie an Weihnachten.
Das stimmt.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es offen hat, aber.
Das stimmt, das ist auch ein Vibe.
Ja.
Bis dann, Leute.
Okay, ciao.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach. Das war ein Podcast von Funk.